Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Der Mut zur Wahrheit ist nicht zu erkennen. Ich meine, es ist ja so, dass wir in Europa ja die Geisterfahrer sind.
Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Wir kommen zu einer Neuauflage mit einem Interview mit Professor Fritz Fahrenhold. Wir haben uns schon vor ein Vierteljahren darüber unterhalten, was das GEG betrifft, was die Energiewende angeht. Und ich freue mich, dass ich ihn heute wieder mal am Bild oder am Ton habe. Moin, Herr Fahrenhold. Ich freue mich erstmal, Sie persönlich wieder zu sehen und Grüße nach Hamburg schon mal.
Ja, moin, Herr Pedersen.
Ja, wir waren im Dezember 2024 schon mal an dieser Stelle und da waren wir beide ein bisschen höflich zurückhaltend, euphorisch, die Ampel ist weg, die neue Regierung soll kommen, Herr Merz wird eine neue Regierung anführen und die Versprechen waren das Gebäudeenergiegesetz als konsequente Bremse unserer Bauwirtschaft soll dann abgeschafft werden. Jetzt sind wir eineinviertel Jahre weiter. Wie ist es mit Ihrer Euphorie jetzt mittlerweile geworden, Herr Fahrenhold?
Ja, damals hatten wir tatsächlich noch im Wahlkampf 24 die Hoffnung, dass es eine grundlegende Kehrtwende geben wird. Im Wahlkampf wurde gesagt, Kernenergie werden wir wieder möglich machen. Heizungshammer wird abgeschafft, das weiß ich noch so wie heute. Und selbst das Autofahrverbot für Benziner, Verbrenner ab 2035 war thematisiert worden, dass das weg soll, nicht? Dieses Verbrennerverbot. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, muss ich sagen, ich habe eigentlich gar nicht gemerkt, dass die Ampel weg ist. Ich glaube, wir haben immer noch die gleiche Politik. Es hat sich nichts geändert. Beim Heizungsgesetz hat man das Gesetz so gelassen, wie es ist. Man hat eine Geschichte gemacht. Man hat gesagt, okay, diese 65% Erneuerbare, das muss jetzt nicht sein. Aber dafür hat man etwas eingefügt, was den Gas- und Heizungspreis natürlich erhöht. Eine sehr steile Verpflichtung, Biogas einzusetzen. Biogas, was wir nicht haben, das ist schon eher eine Verschlimmbesserung. Bei der Kernenergie, wir finden das Wort nicht einmal in der Regierungserklärung und auch nicht im Koalitionsvertrag. Obwohl um uns herum alle Länder, Polen, Holland, Kernkraftwerke bauen werden.
Schweden, Finnland ist so weit.
Machen wir so weiter. Nicht? Also Belgien sogar. Selbst Dänemark und Italien, die lange gesagt haben, wollen wir nichts mit zu tun haben, öffnen sich jetzt dafür. Und ich meine Amerika und China ja sowieso. Und deswegen bin ich doch schon mehr als enttäuscht. Und wir sehen ja die Folgen. Die Folgen ist eine Deindustrialisierung. Wir haben einen Rückgang der energieintensiven Industrie in Deutschland von 20% und Verlagerungen wie die BASF nach China sind die Folge. Und nun kommt etwas Neues hinzu, jetzt kommt der Iran-Krieg, der die Dinge noch einmal auf den Prüfstand stellt. Ja, wir müssen damit rechnen, dass auf absehbare Zeit die Gas- und Ölpreise hoch bleiben. Nicht für immer, weil ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass Donald Trump wird spätestens zum Sommer, aus welchen Gründen auch immer, den Krieg beenden, weil er natürlich weiß, dass sonst seine Midterms, die Wahlen zum Midterm im Herbst verloren gehen für die Republikaner, weil die Amerikaner sind da sehr empfindlich. Wenn das Benzin und Gas teuer sind, dann wählen die oder gehen nicht wählen, wählen die Opposition. Und das wäre doch eigentlich eine gute Gelegenheit für die Bundesregierung zu sagen, jetzt stellen wir doch mal alles auf den Prüfstand. Was hat denn die Ampel so alles verbockt? Warum haben wir die höchsten Strompreise der Welt? Warum wird unsere Industrie zerstört? Warum werden unsere Bürger, Mieter wie Vermieter so extrem belastet? Weil wir einen hohen CO2-Preis haben, politisch in Europa und in Deutschland gewollt. Weil wir immer noch glauben, wir könnten in den nächsten Jahren weitere Kraftwerke abstellen. Wir haben Braunkohlekraftwerke. Die Braunkohle müssen wir nicht importieren. Die holen wir auch nicht aus dem Persischen Golf. Und da wäre es doch eigentlich in der Zeit zu sagen, lass uns die noch ein paar Jahre länger laufen lassen, bis wir die Situation, bis die sich wieder eingerenkt hat. Und bei der Kernenergie würde ich jetzt auch sofort sagen, lass uns mal angucken, welches können wir denn noch mit einigermaßen vernünftigen Mitteln zurückholen. Stattdessen wird gesagt, wir machen weiter so. Ich habe jetzt die Zahlen vom letzten Jahr der Subventionen für Solar- und Windenergie. Also ich habe ja nichts gegen Solar- und Windenergie, nur an den richtigen Stellen und in dem richtigen Maß. 100% ist Blödsinn, das wissen wir alle. Das macht kein Land der Welt. Kein Land der Welt sagt 100% Solar und Wind. Kein China, kein Schweden, kein England, selbst Dänemark nicht. Und da wäre es ja doch an der Zeit zu sagen, oh, wir geben da jetzt jedes Jahr 16 bis 20 Milliarden aus. Müssen wir da nicht auch ein bisschen mal auf die Bremse treten? Denn das Geld kommt ja von den Steuerzahlern. Das Geld kommt übrigens von den Mietern und Vermietern, weil sie über die Gasheizung abkassiert werden und über die Benzinrechnung. Also an der Tankstelle bezahlen wir jetzt so 18 Cent CO2-Steuer.
Zusätzlich zu allem anderen noch, nicht wahr?
Ja, es gibt auch noch andere Steuer. Und dann auf das Ganze wird dann nochmal eine Mehrwertsteuer. Ich meine, das ist ja auch noch ein Ding, wo wir drüber diskutieren müssen. Die Bundesregierung tut so und sagt, ich habe damit gar nichts zu tun mit den Preissteigerungen. Das sind alles so diese bösen Ölkonzerne. In Wirklichkeit wissen wir, dass mehr als 50% der Staat kassiert. Von der Ölpreissteigerung, die natürlich auch bei den Raffinerien ankommt, verdient der Staat deswegen, weil er darauf die Mehrwertsteuer erhebt. Und auch auf die CO2-Steuer kommt nochmal die Mehrwertsteuer drauf. Und da wäre es doch eigentlich das Einfachste, was jetzt Frau Meloni, die Ministerpräsidentin, in Italien gemacht hat. Die hat gesagt, also das Schnellste, was wirkt, ist, ich kassiere 25 Euro Cent Mehrwertsteuer und CO2-Steuer weniger. Ich glaube, die haben gar keine CO2-Steuer, aber Mehrwertsteuer, die setze ich jetzt mal runter. Ja, und nein, wir machen das nicht so. Wir sagen, sind die bösen Ölkonzerne. Wir haben da, der Staat kassiert das meiste und profitiert jetzt am meisten und gibt es den Bürgern nicht zurück. Das ist schon eine schäbige Politik, ja, weil er den Bürgern, den Schuldigen, die Shell, und ich meine, dass die Shell natürlich den Marktpreis nimmt, genauso wie eine Esso oder wie die freien Tankstellen, dass die natürlich sagen, gut, wenn die Preise höher gehen, dann werden wir natürlich auch unsere Marge versuchen zu halten. Das ist ja natürlich. Und der Staat tut so, als ob er damit nichts zu tun hat. Also das finde ich schon auch bemerkenswert. Das heißt, es wäre jetzt an der Zeit zu sagen, Leute, die Zeiten sind hart, wir werden Energieknappheit kriegen und jetzt müssen wir alle Dinge nochmal neu anfassen. Ich meine, der Trump hat gesagt, jetzt können die Russen wieder 100 Millionen Barrel auf den Markt werfen. Ich meine, der ist ja unkonventionell, das muss man schon sagen, ja. Also wir kommen ja nicht mal auf die Idee, jetzt zu sagen, wir haben in der norddeutschen Tiefebene einen riesen Bodenschatz. Wir haben Erdgas in 1100 Meter Tiefe, weit unter den Grundwasserreservoirs, die sind so bei 100 bis 200 Meter, nicht? Das kann man, die Grundwasserreservoirs kann man natürlich doppelbandig durchbohren und dann kann man das Gas nach oben fördern, ohne dass das irgendeine Grundwassergefahr ist. Das machen wir aber nicht und das würde die nächsten 20 Jahre reichen. Es wäre billiger, als es zu importieren. Wir importieren jetzt Fracking, es geht ja um Fracking.
Ja, Fracking, genau, ja.
Ja, natürlich, es ist im Schiefergestein gefangen, dieses Gas, nicht? Es ist ein Bläschen im Gestein. Deswegen, man muss natürlich eine Bohrung machen, die sozusagen dann horizontal verläuft und dann muss man Wasser runterfallen lassen und dann sprengt dieses Wasser den Boden da unten auf und lässt das Gas rausperlen. So machen das die Amerikaner auch. Und das ist aber viel teurer, von Amerika bis nach Europa zu transportieren, übrigens auch noch CO2-schädlicher, das kommt noch auch noch hinzu, weil das dann geht nämlich ein bisschen Gas dabei verloren auf dem Wege. Wir könnten es besser machen und es gibt keine Debatte. Jetzt hat Frau Reiche ganz zart gesagt, wir könnten ja mal überlegen, mal Probebohrungen zu machen. Wir wissen genau, wo das Gas liegt. Wir könnten in 6 bis 12 Monaten das erste Gas fördern, wenn es so schnell gemacht wird wie diese LNG-Terminals. Die haben wir ja in 3 Monaten gebaut. Könnten wir auch natürlich Fördertürme bauen. Aber die ist natürlich sofort verhauen worden von den Grünen und von der SPD. Und da sind jetzt im nächsten Jahr, glaube ich, in 27 sind Landtagswahlen. Das heißt, das will überhaupt keiner anfassen.
Übrigens nebenbei interessant, dass die CDU auch nicht vernünftig also darauf reagiert, weil das ist ja ein Ergebnis von Frau Merkel noch richtig gewesen, das Fracking zu verbieten.
Das war 2017, genau. Und deswegen genau ist auch die CDU da nicht zu mobilisieren. Frau Merkel ist ja immer noch der Star in der CDU und die Fehler, die sie gemacht hat, das fing 2011 mit dem Kernenergieausstieg an. Da gibt es einige, die dazugelernt haben, also wie zum Beispiel die Kommissionspräsidentin. Frau von der Leyen hat jetzt gesagt, das war wohl ein großer, schwerer Fehler.
Hört, hört, ja.
Und dann hat der Kanzler gesagt, ja, sehe ich auch so, aber das ist nun mal so, wie es ist. Was ist das denn? Ich meine, wir haben noch einen Bundeskanzler, ja, der kann doch nicht sagen, ist so, wie es ist. Nein, du musst frei, offen sein, Dinge wieder zu ändern. Aber er nimmt natürlich Rücksicht auf die SPD und die SPD will das nicht. Die will weder Fracking noch Kernenergie. Aus welchen Gründen ist mir völlig schleierhaft. Ein Helmut Schmidt hätte das sofort gemacht. Der hat in den 70er Jahren, ich bin ja ein Fan von Helmut Schmidt, der hat in den 70er Jahren, als die Scheichs uns schon mal was abgedreht haben, gesagt, okay, jetzt machen wir Kernenergie. Ja. Das war die Ursache unseres großen Anteils der Kernenergie, die uns 30 Jahre Wohlstand beschert hat. Sehr niedrige Strompreise, weil es sehr preiswert war, 200 Euro Cent. Und darunter leiden wir jetzt. Also wenn Merkel hat den Schalter umgedreht und wir haben jetzt die höchsten Strompreise aller Industrienationen. Zusammen mit Großbritannien, die sind genauso bescheuert wie wir. Nicht ganz so bescheuert, weil sie auch ein bisschen Kernenergie machen, aber sie machen auch Wind und Sonne und verbieten die Gasförderung, obwohl sie einen riesen Schatz in der Nordsee haben. Und am Ende wird es da in England zu einem Beben kommen. In 2 Jahren, wenn die Wahlen haben, wirst du die Labour-Regierung nicht mehr sehen, weil die Leute haben die Schnauze voll und die können durch die Mehrheitswahl natürlich so eine Politik ändern. Das können wir nicht. Wenn wir Oppositionsparteien wählen, dann bleiben doch diejenigen dran. Das ist leider, da sind wir ein bisschen, ist es in Deutschland ein bisschen schwieriger, aber es wäre jetzt eine gute Gelegenheit zu sagen, okay, jetzt schneiden wir die alten Zöpfe ab. Ja, das würde jeder verstehen in Deutschland. Und die Industrie, also wenn wir die CO2-Steuer nur halbieren würden, ich würde Ihnen sagen, das gibt ein Konjunkturprogramm. Da kommen die Arbeitsplätze zurück. Ja, wir würden wieder in Aluminium, in Stahl, in Kupfer, in Chemie investieren. Ohne. Weil natürlich die jetzige Situation treibt die Arbeitsplätze aus Deutschland. Und das Schlimme ist ja, dass wir dadurch nicht nur Wohlstand, Steueraufkommen, Arbeitsplätze verlieren, sondern durch die Verlagerung dieser Arbeitsplätze nach China zum Beispiel, erhöhen wir noch den CO2-Ausstoß. Weil die Güter in China mit einem höheren CO2-Anteil generell, weil die haben über 50% Kohle, Strom, natürlich mit einem viel größeren CO2-Fußabdruck, so nennt man das ja heute, verbunden sind als in Deutschland. Wir haben eine sehr effiziente Industrie, die sehr viel recycelt. Wir haben natürlich auch einen hohen Anteil an Erneuerbaren. Und was haben wir gemacht? Wir haben natürlich nichts anderes gemacht, als die Kernenergie durch Erneuerbare ausgetauscht. Da sie unzuverlässiger ist, sind natürlich die Strompreise per se jetzt gestiegen. Und das müssen wir wieder einfangen. Und da finde ich ja ein kleines, Licht am Ende des Tunnels, dass Frau Reiche sagt, es macht ja keinen Sinn, Strom zu bezahlen, der in die Netze geht, den wir nicht gebrauchen. Und wenn wir den Strom dann abstellen, also Windkraftanlagen, das wird und Solaranlagen werden ja dann, wenn zu viel Strom da ist, abgestellt, dann bezahlen wir den Strom, als ob er produziert worden wäre. Also dummerhafter geht's ja nicht. Ja, also für Güter was zu bezahlen, die nie produziert worden sind, das ist ja grüne Ideologie, was anderes kann ich dazu nicht sagen, ist einfach Blödsinn. Es kostet uns Geld. Und jetzt sagt sie, ja, das müsste man da, wo die Netze nicht ausreichen, sollte man jetzt keine weiteren Windparks und Solaranlagen genehmigen. Ja, recht hat die Frau. Ja, aber die ist verteufelt worden. Also die ist ja richtig, die SPD hat gesagt, das wäre ja ein Affront gegen die Erneuerbaren. Ja, ich meine, Erneuerbaren ist doch nichts Heiliges, dass wir sagen, wir bezahlen sie auch, wenn sie nicht produziert worden sind, sondern Erneuerbaren müssen sich genauso wie alle anderen Energieträger einreihen in eine vernünftige Energiepolitik. Wie gesagt, ich habe gar nichts dagegen, wenn sich Leute mit ihrem Dach die Stromrechnung reduzieren, aber zu glauben, dass man die deutsche Industrie mit Solarstrom wettbewerbsfähig hält, das ist ein Ammenmärchen. Und das wird jetzt den meisten Leuten immer klarer. Die Autopolitik ist immer noch die gleiche. Ja? 2035 Schluss. Ja? Porsche hat jetzt den Stecker gezogen, hat gesagt, also die Leute wollen kein E-Porsche. Die wollen, dass das brummt, wenn da den Porsche
steht. Kann ich bestätigen, ist so.
Ja? Und die ganze Welt will so einen Porsche, der sozusagen einen richtigen Motor hat. Und die verkaufen die jetzt in Amerika und sonst wo. Und hier gucken wir so ein bisschen dann in die Röhre. Also es gibt eine ganze Menge zu tun. Aber wie ich anfangs gesagt habe, man hat den Eindruck, die Ampel ist immer noch dran.
Herr Fahrenholt, was erwarten Sie denn eigentlich, ich fürchte, ich weiß die Antwort schon, wenn jetzt tatsächlich das Gebäudeenergiegesetz in das Gebäudemodernisierungsgesetz umgewandelt wird, wirklich in Richtung Bauwirtschaft, Richtung Kehrtwende der Energiepolitik. Gibt es da irgendein kleines Lichtlein, wo Sie sagen, da könnten wir mal drauf schauen?
Ich fürchte, dass ich Sie da enttäuschen muss, denn der Mut zur Wahrheit ist nicht zu erkennen. Ich meine, es ist ja so, dass wir auch dort in Europa ja die Geisterfahrer sind. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass die anderen das genauso machen wie wir. Nicht? Sondern Frankreich hat einen deutlich schlechteren gedämmten Wohnungsbestand. Italien, Belgien, Holland. Ja, viel schlechter als wir, viel dünnere Wände und so weiter. Und die europäischen Wärmeklassen unterscheiden sich. Also was in Deutschland Wärmeklasse 4 ist, ist in Frankreich 1 und in Holland 1. Ja. Und die anderen fühlen sich damit wohl. Aber wir wollen natürlich auch hier der Welt Vorreiter sein und schneiden uns damit ins Fleisch. Also bei einem Neubau ist es doch völlig klar, dass ich nach dem Stand der Technik so viel Energie reduzieren will, wie es sich rechnet. Ja, das kann jeder Investor wird das tun. Ja, jeder wird das optimieren, dass er sagt, okay, mit welchem Gaspreis rechne ich, mit dem Ölpreis rechne ich und dann mache ich die Wende so oder so. Was wir machen ist, wir versuchen, die Vielfalt der Häuser in Deutschland über einen Leisten zu scheren, nicht an. Weil ich lebe hier in einem Jugendstilhaus aus 1907 und hier die Wärmepumpe einzuführen, da würde ich sagen mal, die Rendite würde ich nicht mehr erleben. Ja, das wird sich in den nächsten 30 Jahren nicht mehr rechnen. Würde ich das Geld nicht zurückbekommen. Ja, und das muss man sich immer vorstellen. Wir verlangen von den 60, 70-Jährigen, dass sie ihre Häuser modernisieren, aber die kriegen das Geld nicht mehr zurück.
Ja, ja.
Das ist aber das Gegenteil von Marktwirtschaft, dass die Leute machen das, was für sie vernünftig ist. Und wir versuchen ihnen vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Und warum tun wir das? Weil wir uns auch hier fast Geisterfahrer als fast einziges Land in Europa gesagt haben, wir wollen schon 2045 raus. Nicht? Die Briten sind genauso bescheuert. Die Amerikaner haben jetzt gesagt, wir hatten ja mal ursprünglich mal den Plan 2045, das streichen wir jetzt mal. Da gibt's überhaupt gar keine Zahl mehr. Die Chinesen haben gesagt, 2060 wollen sie aus dem CO2 raus. Jeder weiß, dass die uns hinter die Fichte führen. Ja, das werden sie nicht machen. Ja, sie werden die Kohle stagnieren lassen, nicht weiter. Den Zubau werden sie mit Erneuerbaren, mit Kernenergie machen, ja, aber die werden nicht ihr Kohlekraftwerk im Jahre 2026 bauen, dass sie dann in 20, 30 Jahren abbauen. Ja. So bescheuert sind die nicht. Also Die Inder haben gesagt 2007, der Rest der Welt, 2070, der Rest der Welt macht gar nichts. Das heißt, nur Europa mit 6,5% des CO2s hat sich verschworen, 2050 aus dem CO2 rauszugehen. Deutschland will es 2045. Das sind 5 Jahre früher. Und jetzt kommt das Problem, was wir haben, dass die Gaseinkäufer können gar keine 20-jährigen Verträge mehr machen, weil sie ja 2050, 45 raus sind. Und das war ja diese Geschichte bei dem Scheich von Katar. Der Emir von Katar, Sie erinnern sich an diesen tiefen Bückling.
Habeck.
Von Habeck. Ja. Habeck. Der ging so tief, dass die Journalisten das Bild gekippt haben, damit es einigermaßen noch irgendwie vernünftig aussieht, weil der Bückling war schon wirklich dramatisch. Das Bild ist schief in der damit, und das sieht man an dem Scheich. Der Scheich steht schief und hat am Bückling gemacht und hat gesagt, ich möchte gerne von Ihnen Gas haben, und da hat er gesagt, können Sie haben, und dann hat der Habeck gesagt, aber nur für 7 Jahre, weil danach wollen wir ja raus aus dem Gas.
Du hast einen Vogel.
Ich investiere doch nicht in LNG. Das rentiert sich doch nur, ein neues Gasfeld rentiert sich doch nur für 20, 30, 40 Jahre. Dann kann ich das auch ordentlich abschreiben. Und dann ist er nach Hause gefahren, hatte kein Gas in der Tasche, der Habeck. Und dann sind die Italiener gekommen, die Eni, und hat gesagt, können wir mal einen 20-Jahres-Vertrag?
Natürlich.
Und
hat er
gesagt, ja klar, machen wir. Die haben jetzt den Gasvertrag. Das nutzt ihn natürlich im Augenblick auch nicht viel, das muss man dazu sagen, wegen der Straße von Hormuz. Aber langfristig ist natürlich eine Politik, die ein Endzeitpunkt hat, ist natürlich hoffnungslos verraten. Jetzt kommt die EU, das wissen die meisten auch nicht, kommt die und sagt, jetzt wollen wir, das hat sie 2024 gesagt, gibt es eine Verordnung? Alle zugestimmt im Europaparlament, CDU hat zugestimmt, FDP hat zugestimmt, Grüne haben zugestimmt, SPD sowieso. Dass wir jetzt von den Gasförderländern verlangen, dass sie ihre Gas- und Ölbohrungen so abdichten, dass da kein Erdgas mehr rauskommt. Ist ja eine vernünftige Förderung. Aber jetzt können Sie mal vorstellen, was die Nigerianer oder der Scheich von Katar oder die Amerikaner jetzt dazu sagen. Die sagen, sag mal, das machen wir so, wie wir das für richtig halten. Wir investieren jetzt nicht noch für euch, für eure super fixe Idee, dass ihr alles mit null CO2 haben wollt. Und dieses Gesetz tritt in Kraft ab 1. Januar 2027. Und jetzt können unsere Gaseinkäufer schon gar keine neuen Verträge mehr machen. Die können nur auf den Spotmarkt gehen. Der Spotmarkt ist im Augenblick da ganz oben.
Hormuz, ja. Ganz klar.
Ja. Und die Kataris, die haben jetzt ganz andere Probleme, als diese den blöden Europäern zufolge ihre Gas- und Ölbohrungen abzudichten. Und deswegen wird das mal spannend zu sehen. Entweder wir kriegen ab 1. Januar nächsten Jahres kein Gas, oder die EU rudert zurück und sagt, ja, haben wir nicht so gemeint. Aber das zeigt uns doch, wie weit weg die Politik von der Realität ist. Ja? Die ganze Welt schert sich nicht so sehr wie wir uns um CO2 und sonst was. Und wir glauben aber, wir könnten ihnen das aufs Auge drücken. Und die sagen nee, die Inder sagen nee, die Pakistani sagen nee. Ja, die Pakistani haben jetzt entschieden, wir bauen jetzt wieder Kohlekraftwerke. Gas wird zu teuer. Ein bisschen könnten wir davon lernen und können sagen, aber die Kohlekraftwerke, die wir haben, die lasst doch jetzt einfach mal 2 Jahre länger laufen, bis wir Klarheit haben. Es kann doch nicht sein, dass wir ausbluten, nur weil wir einer fixen Idee der Rettung der Welt. Ich sag's nochmal, 1,5% der weltweiten CO2-Emissionen kommt aus Deutschland. Und die Chinesen bringen jedes Jahr so viel dazu, wie wir insgesamt haben. Also das macht doch keinen Sinn, sich alleine von der Klippe zu stürzen. Und ich sage ja nicht, CO2 ist völlig egal. Nein, wir sollten schon energieeffizient sein. Wir sollten schon, wo es sich rechnet und wo es vernünftig ist und wo die anderen auch das Gleiche machen. Kann ja nicht sein, dass die Chinesen ein Drittel des Strompreises haben wie wir und unsere Kupferindustrie, unsere Stahlindustrie, unsere Chemieindustrie konkurriert mit Produkten, die energetisch viel billiger hergestellt werden. Das ist wie Hase und Igel.
Ja.
Der Igel gewinnt immer. Der Hase rennt sich in den Tod. Ja?
Was übrigens von meiner Seite so als Erkenntnis kommt, ich spreche in letzter Zeit ja mit sehr vielen, die sehr, sehr gut verdienen, Unternehmer wie auch Angestellte, die also auch in Deutschland im Spitzensteuersatz verharren und sich dann überlegen, was man dann eventuell steuerlich machen kann. Und es gibt ja seit Frau Merkel eine Möglichkeit, § 7 Einkommensteuergesetz, Investitionsabzugsbetrag, jeder Topverdiener kennt das Zauberwörtchen. Und bisher ist ja so gewesen, dass häufig dann gesagt wurde, ich kaufe oder ich investiere jetzt in eine Photovoltaikanlage. Und mein die eigene Einkommensteuer zu reduzieren. Und ich bekomme immer mehr die Rückmeldung, also irgendwo finde ich es nicht witzig, jetzt meine Steuervorteile zu nutzen, um die Habeck'sche Energiewende noch zu propagieren und zu fördern. Es ist ja enorm, wie viele Milliarden von top verdienenden deutschen Unternehmern und Angestellten in die Energiewende als Investition geflossen ist. Und das ist schon eine hammerharte Geschichte. Nein, aber
es ist ja immer, das darf ich vielleicht mal sagen, ich weiß, dass Sie damit Sie können die Hälfte der Investitionen im Jahr der Investitionen abschreiben.
Richtig, ja.
Aber die Steuervergünstigung war noch nie ein guter Ratgeber für eine Investition. Das haben wir bei den Schiffen gesehen. Ja, sind viele, die dann in den 2000er Jahren Schiffsanteile gezeichnet haben, weil ja die Tonnagesteuer dazu führte, dass man die Investition auch im Jahr der Investition fast vollständig zurückbekam. Und dann sind die Märkte zusammengebrochen und die Leute mussten nachschießen und haben das Problem. Und sie kriegen das wahrscheinlich, also wer jetzt investiert, der muss wissen, das muss sich für 20 Jahre rechnen. Ja, was passiert, und das Anzeichen ist ja da, was passiert, wenn die Bundesregierung sagt, wir bezahlen nicht mehr den Strom, der nicht produziert worden ist. Das Frau Reicher hat jetzt mit angefangen. Ja, irgendwann werden wir das nicht mehr bezahlen können. Diese 20 Milliarden jedes Jahr, die so über den Tisch geschoben werden. Und dann wird das ein bisschen eng mit der Rechnung, weil Sonne wird oder Solarstrom wird immer dann produziert, wenn Sonne ist, dann produzieren aber alle. Und beim Wind ist das genauso. Der Windstrom kommt natürlich dann, wenn Wind ist. Und dann sehen Sie an den Preisen, dass sie nach unten gehen. Also mittags, jetzt haben wir wunderschönen Sonntag. Heute Mittag, möchte ich wetten, haben wir einen Strompreis von null.
Wenn nicht sogar negativ, ja.
Oder negativ.
Ja.
Und heute Nacht haben wir wieder 20 Euro Cent. So, das heißt, es ist eine Achterbahn. Und der Wind spielt noch sein eigenes Spiel, wenn es dann sehr viel Wind gibt, noch dazu, dann geht es noch weiter runter. Und die Differenz wird aber den Betreibern bezahlen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, die haben jetzt der erste Stopp ist ja schon erfolgt. Negative Strompreise werden nicht mehr bezahlt. Seit letztem Jahr. Übrigens nur für neue Anlagen. Die alten Anlagen kriegen den negativen Strompreis immer noch bezahlt, weil es natürlich völlig verrückt ist, ja. Negative Strompreise, ja. Du gibst dem Verbraucher, also das sind ja dann die Österreicher, die Holländer, denen wir den Strom über die Grenze schieben, die sagen, okay, wir nehmen euren Strom, aber da müsst ihr noch was draufzahlen und wir zahlen denen noch etwas drauf, damit sie den Strom verbrauchen. Das ist Stromvernichtung. Ne? Die stellen ihre Gaskraftwerke ab und in Österreich tatsächlich ihre Wasserkraftwerke und lassen sozusagen dann lieber importieren den Strom, weil er dann, da verdienen sie dran. Kriegen für jede Kilowattstunde Geld. Wahnsinn. Also das glaube ich, dass dieser Krug geht zu Bruch. Und deswegen kann ich eben nur sagen, investiere nur dort, wo wirklich Sonne ist, wo wirklich Wind ist und verlass dich nicht auf die Subvention. Denn die Subvention musst du auch noch im 15. Jahr bekommen. Und wenn du nach 5 Jahren keine Subvention mehr kriegst, dann kannst du nachschießen. Und dann wird es ein bitteres Erwachen geben.
Für unsere Tiny House-Hörer, die jetzt sagen, was interessiert mich das mit unseren kleinen Häusern, das, was wir gerade im Vorwege besprochen haben. Wir haben natürlich also das besondere Lösungen für kleine Häuser, dass wir zu Biomasse übergehen und sagen, komm, nimm dir einen kleinen Pelletofen und du hast eine tolle Heizung. Auch bei minus 20 Grad draußen kriegst du 30 Grad in der Bude. Und solange eben Biomasse noch akzeptiert wird. Vielleicht ein Punkt, der nebenbei noch spannend ist. Frau Reicher hat ja gerade im letzten Jahr, 16. Dezember, auch noch die Förderung, die KfW-Förderung für EH55 wieder eingeführt, nach dem Motto, eigentlich ist ja baurechtlich EH55 Pflicht, aber sie wird neuerdings jetzt auch wieder subventioniert. Ich habe jetzt gerade mir auch die KfW-Förderkriterien angesehen, ganz nebenbei. Mein Thema Biomasse, also Pellets, ist natürlich dann spannend, dass wenn ich ein normales, klimafreundliches Haus kaufe, darf ich ja kein Gas und keine Ölheizung nehmen. Biomasse ist dann normalerweise auch kein Problem. Jetzt gibt es eine Förderung, das ist 296, für gerade für kleine Häuschen. Also eigentlich, ich sag's mal ganz despektierlich, für den armen Schlucker doch noch Wohneigentum hinzukriegen. Dort ist Biomasse immer noch verboten. Das heißt, ich kann nicht mal einen Pelletofen einrichten, wenn ich KfW-Förderung für ein Tiny House haben will. Also
das muss ich ja,
Also ich habe gerade letztes Jahr genau dazu einen Podcast gemacht, also bei der Energiewende wirklich also Rolle rückwärts. Also das heißt, nicht nur Gas und Öl ist untersagt, sondern auch Biomasse, selbst bei der EH55. Und das geht bei kleinen Häusern gar nicht, weil sonst kriege ich keine 50er Heizung. Dann fangen die an, mit irgendwelchen Klimaanlagen zu heizen, die noch ineffektiver sind, je kälter es draußen ist. Also das ist so ein Wahnsinn, der da läuft. Kleine Frage
an Sie auch. Man merkt das, man spürt das. Also die Grünen haben ja uns in die Biomasse durchaus, das haben sie ja unterstützt am Anfang. Ja. Das wurde ja toll. Holz ist ja CO2-neutral. Kann man auch noch drüber diskutieren, aber und jetzt kippt das offenbar. Ja, jetzt wird das Biomasse kritisch gesehen. Und ich habe so den Verdacht, das liegt einfach daran, die wollen unbedingt uns zwingen in den Strom. Sie wollen uns zwingen in Solar und Wind und Wärmepumpe. Das ist sozusagen eine Fixierung einer Politiker-Elite, die sagt, Wärme ist nur gut, wenn sie auf Strombasis basiert.
Das entspricht ja eigentlich einer staatlich gelenkten Verkehrswirtschaft. Ich kann zentral steuern, was ich will. Das hat dann mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Das ist ja beim Energiesektor auch. Wenn ich am Gashebel für den ganzen Ort sitze oder am Stromhebel ganz sitze, kann ich dann zentralistisch steuern.
Das ist natürlich tatsächlich um die Ecke gedacht, ja. Also klar, du kannst natürlich Strom sehr viel mehr zuteilen, sperren, Benzin kann ich mir in meinen Tank und Öl, dann bin ich natürlich ein bisschen unabhängiger und natürlich kann man dann, wenn es Stromknappheit gibt, sagen, pass mal auf, zwischen 5, das ist ja tatsächlich in der Verordnung so drin, zwischen 5 und 7 Uhr kannst du keinen Strom mehr tanken zu Hause für dein E-Auto, weil wir haben dann Knappheiten, nicht? Das wird ja immer mehr werden, dass wir zu bestimmten Zeiten nicht mehr genügend Strom haben. Wenn du 40 Millionen E-Autos tanken willst mit dem Strom, dann haben wir ein Kapazitätsproblem, nicht? Wir haben kein Mengenproblem, aber wir haben ein Kapazitätsproblem der Leitung, der Zuführung in die Städte. Und deswegen ist das natürlich vielleicht sogar ein Hintergrund. Man kann eigentlich dann, also ich kann mir vorstellen, der ein oder andere linke Ideologe hat dann Spaß dran, den Leuten auch noch das Auto fahren. Und am Ende sogar noch zu sagen, wann sie heizen dürfen und wann nicht. Und deswegen ist eigentlich die Biomasse, das Öl, das Gas, ist eigentlich, und das Benzin ist eher immer ein Stück Unabhängigkeit und immer ein Stück eigene Entscheidung, wann ich welche Energie verbrauchen will.
Letzter Hinweis. Sie hatten gesagt, Sie sind ein Fan von Helmut Schmidt. Ich als liberaler Libertärer kann es übrigens genauso bestätigen. Ich auch. Nicht nur, weil er genauso wie ich mal Offizier der Luftwaffe war. Er bei einer älteren, nicht bei einer neueren Einheit. Aber trotzdem, wenn Sie jetzt dem neuen Kanzler etwas ins Poesiealbum reinschreiben dürften und könnten und er darauf hören würde, was würden Sie ihm sagen, was er vielleicht anders machen sollte oder genauso vielleicht wie Helmut Schmidt?
Ja, ich würde ihm einfach schreiben, mehr Schmidt wagen.
Okay.
Was man das machen soll. Ja? Ja. Und sich nicht drum scheren, wie sozusagen die nächste Meinungsumfrage ist, sondern wir sind doch als ich war ja auch mal Senator, ich habe in Hamburg die Müllverbrennung eingeführt und ich weiß noch, wie mein damaliger Bürgermeister Foscherauer gesagt hat, Fritz, die sperren jetzt die Kühlbahnbrücke, da haben sie Montagsdemonstration gemacht, wegen deiner Müllverbrennunganlage. Ich glaube, du musst bald zurücktreten. Wir können dich nicht mehr halten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich halte dran fest. Ich baue die Müllverbrennungsanlage und ich habe es durchgezogen. Hamburg ist zu 100% verbrennt sein Müll, macht daraus Wärme. Sind heute alle glücklich drüber. Alle, auch selbst die Grünen, finden das jetzt mittlerweile gut. Aber damals wollten sie mich killen. Und dafür sind wir doch in der Politik in das Amt gewählt worden. Etwas zu tun, was für das Land notwendig ist, auch wenn es das eigene Amt kostet. Und das hat Helmut Schmidt auch immer gemacht. Auch bei der Frage, als man ihn erpresst hat, dass sein Freund Schleyer dabei ermordet wurde. Er hat sich hat immer an das Gemeinsame gedacht, an Deutschland gedacht und nicht an seinen politischen Vorteil oder was der Partei nützt. Das ist doch alles Blödsinn. Also wir müssen das tun, was für unser Land notwendig ist. Und von dieser Art von Politiker, deswegen mehr Schmidt-Wagen, brauchen wir einfach ein bisschen mehr. Und das können eigentlich nur Politiker sein, die auch völlig unabhängig sind, die auch draußen, wenn sie nicht mehr Politiker sind, auch einen ordentlichen Job kriegen. Und jetzt frage ich jeden, gucken Sie sich mal die Bundestagsabgeordneten im Deutschen Bundestag an, wie viel würden Sie in Ihrem Unternehmen davon einstellen? Das werden nicht so viele sein. Es wird nicht die Mehrheit sein. Eine große Mehrheit ist da hingekommen auf Parteitickets, auf Listentickets, haben noch nie eine Steuererklärung abgegeben, abgebrochene Studenten, wir kennen die Fälle alle und wir müssen dafür sorgen. Und deswegen mein Appell jetzt auch an diejenigen, die Verantwortung in der Wirtschaft tragen, ihr müsst euch einbringen. Bringt euch bitte alle ein in der Politik. Wir dürfen die Politik nicht den Studienabbrechern überlassen.
Und das gerade einen einzigen Tag nach der Rheinland-Pfalz-Wahl, wo wir gerade wieder sehen, dass es wieder auch Parteivorsitzende gibt, wir können es ja ruhig sagen, von der SPD, die anscheinend sich noch am Heizkörper festketten, damit sie noch im Job bleiben können. Herr Fahrenholt, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war ein schöner Monolog, weil Ihnen zuzuhören bringt einfach Spaß. Das habe ich letztes Mal schon verziehen, gerne. Das ist genau das, was ich letztes Mal schon sagte. Wir könnten 22, 24 Stunden zusammensitzen und Sie hätten wahnsinnig genug Stoff und würden sagen, wir können auch weitermachen, wir müssen nur 5 Minuten noch schlafen. Herr Fahrenholt, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich werde Sie ganz sicher nochmal positiv belästigen, wenn wir in einem Jahr weitersehen. Wer weiß, was dann alles für einen verrückten Ding kommt. Genau. Vielleicht kriegen wir Thoriumreaktoren und machen was anderes. Ganz, ganz herzlichen Dank. Grüße nach Hamburg und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. So, meine verehrten Tiny House-Enthusiasten, das war das Interview mit Professor Dr. Fritz Fahrenholt. Wenn ihr mehr von und über Professor Fahrenholt erfahren wollt, schaut mal auf seine Website www.fahrenholt.net. Ich habe es aber auch nochmal in den Shownotes hinterlegt. Und grundsätzlich gilt ja immer, wenn ihr mehr über Tiny Houses erfahren wollt, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine nächste Folge hochlade. Und das geschieht ja nun im 5. Jahr jeden zweiten Montag pünktlich um 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und bis es wieder soweit ist, wünsche ich euch alles Gute, euer Peter Pedersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.